Willkommen bei Antenne Traumstadt, Traumstadt Gazette.
Und da sind wir zurück, liebe Hörerschaft von Antenne Traumstadt, hier bei der nunmehr 15. Traumstadt Gazette. Und ich begrüße Marco Fritz. Hallo Marco.
Hallo Björn, 15. Ich wollte eben noch fragen, die wievielte Gazette wir heute aufnehmen.
Oh ja.
15, scheiße, ja. Ey, schon 15.
Ja, und in 2-3 Wochen jährt sich unser Podcast-Projekt. Zwar noch nicht für die Öffentlichkeit, aber für unsere ersten Pilotprojekte, sag ich mal. Ich habe nämlich eben mein iPhone aufgeräumt und da fand ich so Fotos von unseren Mikrofonen und unseren Tests.
Ja, schön. Ja, Wahnsinn. Das Jahr ist an uns vorbeigerast. Und es war ja auch ein sehr ereignisreiches Jahr für Antenne Traumstadt. Aber das soll ja auch kein Rückblick werden, Gottes Willen. Wir sind ja heute hier in der Gazette, über Newsfilme und was uns sonst noch so in den Sinn kommt, zu sprechen.
Ja, und solange ich mit dir nicht über eine Serie sprechen muss, die scheinbar im Moment jeder guckt, die mir quasi schon im Hals hängt, ohne sie je gesehen zu haben, ist alles gut.
Ja, darauf einen Tintenfischsalat und Battle Royale gucken.
Ja, ich würde ganz gern kurz mit einer News über einen Herrn anfangen, mit dem wir auch die Gazette schließen werden, und zwar mit Lucio Fulci. Es gibt nämlich drei interessante Entschlagnahmungen von 131er Titeln, die wir jetzt hier offiziell nennen dürfen. Und zwar kommt von Lucio Fulci demnächst der gar nicht mal so gute Nightmare Concert, Un gatto nel cervello, also die Katze im Gehirn, von 1990. Ja, das ist halt ein Flickenteppich, ne? Das ist ja so ein Meta-Ding, der vor allem aus vielen anderen Filmen besteht, die wir ja alle auch noch nicht haben. Irgendwo hatte jemand den Wunsch geäußert, man könnte den Film ja samt der ganzen anderen Filme in einer Box veröffentlichen, die in diesen Film mit reingeschnibbelt worden sind. Ich fände das total super.
Ja, ich war nie ein großer Freund von Nightmare Concert. Ich bin damals kennengelernt unter dem Titel Cat in the Brain. Mhm. Es ist eben Gore-Galore, 90 Minuten aus allen Rohren, Gekröse, wie man es von Fulci zu seinen besten Zeiten gewohnt war, aber da ist die Story passt auf eine Zigarettenschachtel und da muss ich ja schon Mühe geben, die voll zu bekommen.
Ja, gut, das ist, ja, da könnte ich jetzt ganz viele andere Filme auflisten.
Ich finde ihn langweilig tatsächlich.
Auch, ja, gebe ich dir vollkommen recht.
Ich weiß auch nicht, ob ich ihn mir hole. Ich habe ihn noch gar nicht in der Sammlung, so der Liebe zu Fulci halber vielleicht. Und dann vielleicht ihn auch nochmal schauen nach Ewigkeiten. Ich hab bin mir nicht sicher, ob ich dafür 30 Euro
haben wir doch mal gemacht.
Ja, ich weiß. Ja, genau. Ich weiß,
Nee, also ich werde bei meiner alten Blu-ray bleiben und gut ist. Ich freue mich sehr viel mehr über Incubo sulla città contaminata von Umberto Lenzi, der hier Großangriff der Zombies heißt. Denn den finde ich wirklich sehr, sehr partyhaft.
Ja, super.
Der kommt auch in drei unterschiedlichen Mediabooks. Und vor allem, was ich daran interessant finde, da ist der Soundtrack dabei. Und halt auch ein neues Master. Da freue ich mich sehr. Und der dritte im Bunde ist Drive-In-Massacre von 1976 von Stu Seagal. Den kenne ich gar nicht. Hast du den mal gesehen?
Nee, ich kenne ihn gar nicht. Und ich werde aber da werde ich wahrscheinlich zuschlagen. Bei Großangriff der Zombies, Nightmare City, habe ich die tolle Arrow Blu-ray und die reicht mir vollkommen aus. Die ist super und toller Film. Also wenn ich ihn nicht hätte, ich würde da sofort zuschlagen. Mhm. Aber Drive-In Massacre werde ich mir gönnen.
Ja, mal überlegen. Auf jeden Fall eine schöne Reihe, die die wunderbare Drogerie Müller da in Zusammenarbeit mit Colors of Entertainment.
Colors of Entertainment, ne? Ja, genau.
Und den jeweiligen Label, die dahinter stecken. Es sind ja teilweise irgendwie Repacks, so habe ich das verstanden, aber teilweise auch halt wirklich auch Erstveröffentlichung. Und hast du denn auch gesehen, dass auch der Grizzly 2 in dieser Reihe erscheinen wird?
Ja, und auch den werde ich mir auch gönnen. Also ich habe gestern noch mal über meine Liste an Vorbestellungen und was jetzt so rauskommt bis einschließlich Januar geschaut. Ja, ist eigentlich jedes Jahr, ne? Das letzte Quartal ist hart. Habe ich, glaube ich, schon mal hier in der Gazette erwähnt. Was im Januar kommt noch Titan. Da freue ich mich drauf. Auch mit Soundtrack. Ist der neue Film von der Regisseurin, die Raw gemacht hat. Mhm. Und der soll auch sehr, sehr gut sein. Ja, was mich total gefreut hat, dass in den USA Vinegar Syndrome bringt Ticks raus. Und zwar ein 4K Master, eine UHD von Tony Randall's Ticks.
Ja.
Eins der besten Creature Features der 90er und eines der Highlight der 90er. Da gab es ja nicht so wahnsinnig viele. Tony Randall werden die meisten kennen von Hellbound, Hellraiser 2, hat auch Children of the Night gemacht, der ist nicht so ganz bekannt.
Und auch nicht ganz so gut.
Ja, genau. Und das Interessante ist, dass Vinegar Syndrome wohl eine Extended Version von Ticks irgendwo ausgegraben hat. Mehr Details gibt's leider noch nicht. Also inwiefern das Extended ist, ob sich da nur einer zweimal mehr irgendwie am Sack kratzt oder ob da irgendwas ja, weltbewegendes mehr zu sehen ist, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Ich bin jetzt mal froh, dass es nochmal rausgekommen ist. Es gibt da so eine uralt Blu-ray aus den USA, die zu Mondpreisen bei eBay über den Tisch gehen. Also jetzt nicht mehr, wo für Ende November Ticks 4K angekündigt ist. Da kann man hoffen, dass er vielleicht auch mal in Deutschland eine vernünftige VÖ bekommt.
Ja, du hast noch eine andere News, die mich fast vor Glück zum Heulen gebracht hat. Genau. Hau dir raus.
Ich bin da großer Freund von Dawn of the Discs, diese Instagram- und Facebook-Seite von J.R. Bookwalter, der uns ja den schönen The Dead Next Door in den 80er, 90ern beschert hat. Und der hat Dawn of the Discs gegründet und die berichten immer über neue Releases und um alle möglichen News rund um Blu-rays und 4K-Releases. Und die haben geschrieben, dass man wie auch immer einen Director's Cut von George Romero's Martin gefunden hat. Also wirklich eine Filmrolle und gefunden vom Kameramann von Michael Gornick. Und dabei handelt es sich wohl um eine 3,5-stündige Schwarz-Weiß-Version von Martin. Und die laut Erzählungen wohl tatsächlich die präferierte Version von Romero ist. Also tatsächlich der Director's Cut. Ja. Die soll intakt sein. Die haben sie jetzt an Richard Rubinstein übergeben. Das ist, der hat damals zusammen mit Romero Laurel Entertainment gegründet. Mhm. Und Night of the Living Dead, Dawn, Day of the Dead produziert. Und man hat die Rolle übergeben mit dem Zweck, eben solche zu restaurieren und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Also ja, man kann davon ausgehen, dass wir in naher Zukunft einen 3,5-stündigen Schwarz-Weiß Director's Cut von Martin sehen können.
Ja, dass es diesen Director's Cut gegeben hat oder geben sollte, das ist ja eigentlich schon lange bekannt.
Aber es war immer die Rede von 170 Minuten nicht von 3,5 Stunden.
Nee, also, natürlich nicht. Ist ja auch die Frage, ist das ein Director's Cut im Sinne von, oder ist das das gesamte Material, so wie Romero es haben wollte, wirklich, oder ist es so eine Art Rohschnitt?
Ein Rohschnitt wäre länger, also viel, viel länger.
Ja, gut, der Rohschnitt von Return of the Living Dead geht auch nur 10 Minuten länger. Oder von Blade Runner, der Rohschnitt, der ist ja, ich glaube, da ist ja nicht viel mehr Material drin. Ne? Ist die Frage, es bleibt auf jeden Fall interessant.
Also wenn wir vom Director's Cut sprechen, ja, dann sprechen wir ja schon von der fertig geschnittenen Version.
Ja. Klar, eigentlich ja, natürlich.
Ich bin mal gespannt, was ob jetzt Second Sight, die ja Martin im Frühjahr in UK auf UHD veröffentlichen wollen, da auch schon irgendwie seit einem Jahr an der Restaurierung der uns bekannten Kinofassung arbeiten, ob da jetzt nochmal irgendwie was passiert. Ich denke nicht, denn so schnell kriegst du den Film nicht restauriert, glaube ich, dass man da nochmal, und du musst auch die Lizenz haben, werden sie sich, glaube ich, gut bezahlen lassen, so eine 3,5-stündige schwarz-weiße Director's Cut-Version.
Ja, aber
auch. Vielleicht, bis dato hat sich Second Sight dazu nicht geäußert, aber die News sind auch relativ frisch, irgendwie vor 3-4 Tagen wurde die gepostet. Mal schauen, was da kommt.
Ja. Ja, warum der in Schwarz-Weiß ist, weiß man nicht, oder?
Nee. Also ich habe mir nochmal den Tweet von dem Kameramann von Michael Gornick durchgelesen und diese Mitteilung. Da wird nicht näher drauf eingegangen, außer dass man davon ausgeht, dass es die einzige Kopie ist, die man da gefunden hat. Also wirklich nur noch eine einzige Kopie. Gibt's da nicht weitere Details, wieso, weshalb, warum Romero da in Schwarz-Weiß gedreht hat?
Ja, gut. Möchtest du mit einer Erstsichtung starten?
Ja, sehr gerne. Ich habe mich total gefreut über die erste Sichtung, die ich heute euch präsentieren möchte, und habe mich dafür ins Jahr 1987 begeben und mir Larry Cohns A Return to Salem's Lot angeschaut.
Ah.
Eine, ja, man kann hier von der indirekten Fortsetzung zu Toby Hoopers Brennen muss Salem von 79 sprechen, da die beiden Filme thematisch zusammenhängen, aber nicht storytechnisch. Es ist keine direkte Fortsetzung. Ja, Larry Cohn, der Mann, der uns Granaten wie die It's Alive Trilogie gebracht hat, The Stuff Ambulance, Cue the Winged Serpent, American Monster, hat hier ganz, ganz feinen Film hingelegt. Vielleicht für die, die den Film gar nicht kennen, da geht's um Joe Weber, der ist der Anthropologe. Joe Weber wird gespielt von Michael Moriarty und der nimmt seinen Sohn, der so ein bisschen, ja, also schwer erziehbar wäre jetzt übertrieben, aber ist so ein pubertierender Jungrebell, und der nimmt ihn mit auf eine Reise in die neuenglische Stadt Salem's Lot, ohne zu wissen, dass dort nur Vampire oder fast nur Vampire leben. Und das ist jetzt ganz toll gemacht, denn es spielt nicht im Verborgenen mit der Vampir-Thematik. Es ist sehr, sehr schnell klar, dass dort eine Vampir-Gemeinde lebt, die sich da quasi ihre eigene kleine Welt geschaffen hat und ihre Schattengesellschaft dort gegründet haben. Und da kommen die zwei eben rein. Und das mag für viele, glaube ich, relativ belanglos und langweilig sein, wenn die das gucken in der Film. Da passiert nicht so wahnsinnig viel. Du hast wenig Action, du hast kaum Suspense-Momente, aber ich finde die Interaktion zwischen eben den Menschen und den Vampiren und so die Vampire, die eigentlich nur ein normales Leben führen wollen und in Ruhe gelassen werden wollen, finde ich super. Das ist total spannend gewesen. Der Soundtrack von Michael Mignard, der übrigens auch den Soundtrack zu The Mutilator gemacht hat, auch ganz, ganz stark. Also dann haben wir noch einen Samuel Fuller, der mitspielt. Hat mich total überrascht, dass der da mitmacht als Dr. Van Meer. Ich war ganz begeistert. Also mich hat er total eingesogen, dieser Film, von der Atmosphäre her total überzeugt. Und ich fand ihn ganz bezaubert. Steht für mich auf einer Höhe mit Brennen muss Salem, wobei man eigentlich beide kaum miteinander vergleichen kann. Aber so ein bisschen so eben von 70er, Spät-70er mit 80er Flair durchaus.
Ja, ich finde schon, dass man sie, ja, vergleicht, weil letztlich zeigt der zweite Teil ja das, worauf der erste hinaus will. Ne? Ja. Also sie wollen ja im Grunde so ihre Gesellschaft errichten. Und das hat der Film in dem Punkt dann ja getan, wie sich das mit dem Ende der Hooper-Verfilmung verträgt, sei dahingestellt. Aber ja, das ist halt irgendwie so ein Film, der ist so ein bisschen, das ist so ein kleiner Kosmos wie in so einer Schneeglocke oder Schneekugel, wie man
ja,
so sagt.
Das beschreibt's ganz gut, ja.
Und das hat auch sehr viel Stephen King-Flair, auch wenn er damit ja jetzt nicht so viel zu tun hat. Aber dieses Kleinstadt-Ding, das wird schon gut übertragen. Und Larry Cohn ist halt auch ein guter. So, also ja, der hat mich eigentlich noch nie enttäuscht. Außer, ja, Ambulance. Aber da sind wir auch schon in den 90ern. Da haben ja einige dann gern mal in den Kottopf gegriffen.
Ja, auf jeden Fall. Also gibt's eine ganz tolle Blu-ray, 4K Mastered, ist in den USA rausgekommen von Scream Shout Factory. Kann ich uneingeschränkt aus tiefstem Herzen empfehlen.
Ja.
Sag, was hast du für uns?
Ich habe mir auch im Halloween-Monat einen Hongkong-Film angeguckt. Und zwar den ersten Teil, ich glaube, der dreiteiligen Reihe. A Chinese Ghost Story von Produzent Zhu Yark, Regisseur Xing Siu-Tung. Ich hatte ja über China's Wardman berichtet. Und ja, die beiden stoßen die Zuschauer hier in eine sehr, sehr schöne, fantastische Geisterwelt, in der es schöne Geister gibt, beseelte Bäume, Feuerbälle, kämpfende, fliegende Menschen, vertrocknete Untote, ein böser Geist mit einer meterlangen Riesenzunge. Also super Effekte, ganz tolle Farben und ja, aufwendig produziert, kann man da nur sagen. Das sieht so toll aus. Wir sind ja im Jahre 87 und das ist schon beachtlich, würde ich sagen.
Ja, finde ich auch super. Relativ früh auf VHS gesehen und war auch total begeistert damals bei der ersten Sichtung. Kann mich noch relativ gut dran erinnern, weil das wirklich einen in eine komplett andere Welt entführt. Also das wissen die Asiaten so vorzüglich zu meistern. Einfach über jegliche Grenzen hinaus der Fantasie freien Lauf zu lassen. Das ist immer ganz toll anzusehen.
Ja, und die Kombination aus teilweise, ja, richtig schönen Horroreffekten und dieser immerwährenden Liebesgeschichte, die sich da so abspielt zwischen Leslie Cheung und Joey Wong, ist auf jeden Fall auch ganz toll. Also das ist so richtig tolle Hybriden aus so vielen unterschiedlichen Elementen, die ich grundsätzlich mag. Wobei ich bin jetzt kein Freund von Liebesgeschichten. Aber hier geht das für mich sehr gut auf, weil diese ganze Welt für mich halt einfach so stimmig ist und so abseits unserer Welt, in der wir leben. Von daher lasse ich mir dann auch mal eine Liebesgeschichte gefallen.
Da freue ich mich. Dracula ist eigentlich auch eine Liebesgeschichte.
Ja, total. Absolut. Gerade Vampire sind ja immer auch direkt in unterschiedlichen Bereichen vertreten. In der Sexualität oder jetzt, wenn man zum Beispiel auch die Sucht speziell beleuchten würde. Mit Vampiren kann man grundsätzlich gut arbeiten. Das kann man ja mit Geistern auch. Deshalb, ja, hier arbeiten wir mit Geistern. Bei Martin arbeiten wir ja auch teilweise auch mit Sucht und auch vor allem mit Einbildung und so. Ja, also Filme, in denen so ganz viele unterschiedliche, es unterschiedliche Wege und Ebene gibt. Ja, ich bin gespannt auf den zweiten Teil von The Chinese Ghost Story und gebe das Ruder nicht weiter.
Ich war im Kino, ziemlich aktuell, letzte Woche Donnerstag im Kino angelaufen, Scott Coopers Antlers, USA 2021, sollte schon vor über einem Jahr rauskommen und ich bin darauf aufmerksam geworden, eben weil Scott Cooper zwei super Filme gemacht hat, Out of the Furnace und Hostiles, das eine ist so ein Rachedrama, das zweite ist ein Neon-Western, beides mit Christian Bale, also wirklich mit einem tollen, tollen Schauspieler besetzt. Und da habe ich halt so, cool, jetzt macht Scott Cooper einen Horrorfilm, guckst du dir mal an. Dem, ja, gesagt, getan. Zur Geschichte, da geht es um so eine kleine Stadt in Oregon, wo ja so eine Mittelschullehrerin, also so die keine Ahnung, 12-, 13-Jährige unterrichtet. Und die hat Bruder, der Sheriff, in Kontakt geraten mit so einem ganz rätselhaften, zurückgezogenen Schüler. Und der hat das ein oder andere dunkle Geheimnis. Antlers ist eine moderne Erzählung der Wendigo-Geschichte. Mhm. Also dieses bösartige, rachsüchtige, ja, Geschöpf, was ja in der Mythologie der Indianer in Amerika ganz tief verankert ist, was von Menschen Besitz ergreift, den Wahnsinn treibt und sie zu Kannibalen macht. Das glaube ich, umschreibt es relativ kurz, ganz gut für die nichts mit der Begrifflichkeit Wendigo anfangen können. Film ist super besetzt, unter anderem mit Jesse Plemons, den ich sehr mag. Kerry Russell spielt die Lehrerin. Dieser Junge wird von Jeremy T. Thomas gespielt, sagte mir gar nichts, der macht das super. Und der Film ist, ist ein ganz schönes Brett. Also Brett im Sinne von, da gehst du raus und da bist du erstmal unten durch, also bist down. Der ganze Film ist total trist. Diese Stadt, die lebt vom Kohleabbau. Und der liegt aber am Boden, also da passiert nicht mehr viel in dem Bereich, wie man es dann eben so kennt, so eine kleine amerikanische Vorstadt in der Nähe zum Wald, an den Bergen, alles miefig, alles nur grau in grau und die Leute sind alle kaputt. Alle haben mindestens ein Päckle Schmerz im Gepäck zu tragen. Das ist so ein ganz, ganz arger Downer und dann diese Geschichte ist einfach auch ja, auf ganz vielen Ebenen sehr, sehr bedrückend. Sei es nun eben, du hast diese Horror-Ebene, du hast aber auch das menschliche Grauen, was dazukommt. Es werden Themen wie Missbrauch werden thematisiert. Und das wäre dann auch mein Kritikpunkt an dem Film, dass man am Ende, als ich aus dem Kino gekommen bin, so gedacht habe, so buh, vielleicht war es ein bisschen zu viel von allem. Man hätte sich doch ein bisschen mehr auf nur ein oder zwei Themen konzentrieren sollen. Was toll ist, der Film hat Handmade Special Effects, also ein tolles Creature-Feature auch und kein CGI. Das fand ich total super und es sind ein paar Szenen bei, die so geil sind, wo ich mich so gefreut habe, dass endlich einer mal wieder so à la The Thing Verwandlungs Sequenzen wirklich mit Practical Effects auf der Leinwand zeigt. Total super. Ganz düsterer Film, ein ruhiger Film, also zumindest er nimmt sich sehr, sehr viel Zeit, bevor mal was passiert. Also es ist nichts mit Action nonstop, ganz, ganz im Gegenteil. Sehr guter Film. Also dafür, dass wir hier von einer Genreproduktion aus dem Jahr 2021 sprechen, hat mir der sehr, sehr gut gefallen. Aber wie eben schon erwähnt, vielleicht hätte man die ein oder andere Thematik da nicht so arg mit in den Fokus stellen müssen, ist dann am Ende des Tages doch ein bisschen zu viel gewesen. Nichtsdestotrotz sollte man sich den Film anschauen, ist ja sehr, sehr gut.
Ja, das klingt interessant. Ja. Ja. Das ist aber nicht der von Guillermo del Toro produzierte.
Doch, das ist.
Ach so, okay.
Genau, basierend auf irgendeiner Kurzgeschichte.
Okay, ich sah heute noch irgendwas anderes und war gerade verwirrt.
Toller Film. Also wirklich, Spaß hat mir den nicht gemacht, aber der war beeindruckend.
Ja. Ja.
Sag, hast du noch was?
Ich habe mir auch einen Film, Kind angeguckt, einem Mädchen. Und auch hier geht es wieder um eine Kleinstadt. Und es ist auch wieder ein australischer Film. Habe ich ja jetzt in der letzten Gazette auch schon einen mitgebracht. Ich glaube, in der davor auch. Und wir hatten das auch thematisiert, dass ich so gerne Filme aus Australien gucke, weil die eigentlich immer gut sind.
Und, genau, wir haben gesagt, du hast noch nie einen schlechten Film aus Australien gesehen.
Ja, zumindest erinnere, kann ich den jetzt nicht so abrufen. Ich habe halt sehr, sehr viele gute aus Australien gesehen und die sind mir sehr präsent. Ja, aber auch dieser wird hoffentlich nicht mein Gehirn verlassen. Ich habe mir nämlich Celia, eine Welt zerbricht, angeguckt. Und wenn du dich erinnerst, es ist vor ein paar Wochen doch mal diese, ja, Okkult oder Folk-Horror-Box ist doch angekündigt worden. Mhm. So eine große Blu-ray-Box in den Staaten, glaube ich, genau. Mhm. Und da habe ich die Liste der Filme mal so abgeglichen, die ich schon kenne oder die möglicherweise hier auch schon vorliegen. Da sind ja einige dabei. Und Celia, eine Welt zerbricht, ist auch dabei. Den gibt's hier leider nur auf DVD. Ist auch schon vor ein paar Jahren erschienen über Jam, beziehungsweise von Jam, aber über Alive. Mhm. Und dabei handelt es sich um einen Film über die 9-jährige Celia. Und deren besten Freunde sind Kinder einer kommunistischen Familie, die nebenan wohnen, in der Nachbarschaft halt. Und ja, die sind ständigen Anfeindungen ausgesetzt, weil es halt Kommunisten sind. Ne? Also der Film, der spielt in den 50er Jahren, 1958. Und da sind halt einfach die Kommunisten einfach die Bösen. So. Und deshalb verbietet auch der Vater den Umgang mit den Kindern. Aber das gelingt ihm nicht, weil Celia ist halt irgendwie so eine, die setzt sich durch, die hat ihren eigenen Kopf, lebt auch so in so einer Fantasiewelt. Da kam mir dann sofort The Orphan in Erinnerung und auch Fuhl Teufel. Das hatte ich ja schon dann bei The Orphan, dass mir Fuhl Teufel Parents in den Sinn kam. Also diese drei Filme sind sich wirklich nicht unähnlich. Ebenso auch der Film Baxter aus Frankreich von 89. Fuhl Teufel, Parents ist auch von 89 und Celia ist auch von 89. Also schon irgendwie interessant, weil alles Filme aus einem anderen Land und jeder dieser Filme hat halt ein Kind als Darsteller und das sind halt auch gute Kinderdarsteller, denn da haben wir ja schon oft viel Schlimmes erleben müssen, aber auch unsere Celia hier, gespielt von einer Rebecca Smart, ist auch wirklich sehr smart, muss man sagen. Inwieweit das hier oder was das hier eigentlich für ein Film ist, ist sehr, sehr schwer zu sagen. Das ist so ein Hybrid aus Kinderfilm, Gesellschaftsdrama und aber auch mit Horror- und Okkult-Elementen, die aber nicht so wirklich erwähnt. Also es passiert sehr viel, was man so hinnehmen muss. Es passiert zum Beispiel so, dass wir so Monstergestalten sehen, durch den Wald rennen. Die sieht aber irgendwie nur Celia. Also ich glaube, sie versucht einfach ihre Umwelt in diese Figuren hinein zu interpretieren. Denn es gibt dann gegen Ende sowas, wo das eigentlich sehr klar deutlich wird. Da will ich eigentlich nicht groß drauf eingehen, das wäre albern. Aber die Kinder, die machen auch so, ja, so heidnische Rituale, so, oder Voodoo, ich weiß auch nicht genau, weil es halt nicht beschrieben wird, es passiert einfach. Und damit wollen sie so ein bisschen die Erwachsenen, ja, zunichte machen. Es ist ein ganz komischer Film. Es ist ein wunderbarer Film von einer Frau gedreht, von Ann Turner. Ja, das ist ein sehr reichhaltiger Film. Also den werde ich sicherlich nicht nur einmal gucken, sondern sicherlich auch häufiger mal gucken. Der hat sich nämlich direkt irgendwie in mein Herz gebohrt, auch wenn ich ihn schwer nur definieren kann, weil ich nicht so ganz weiß, ja, was soll da jetzt genau erzählt werden oder beziehungsweise warum wird es so erzählt?
Ja, das sind ja oft die besten Filme, die man nur schwer definieren kann. Und ich meine, wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen, den ein oder anderen Film mal in einer Filmbesprechung im Rahmen unseres Podcasts zu besprechen, wo wir gesagt haben, funktioniert nicht auf der Tonspur, ne? Weil man ja immer wieder mal Filme hat, die man, ja genau, nicht definieren kann, die man eher fühlen muss, die man sehen muss, um sie eben zu fühlen, aber in Worte fassen ist dann immer schwierig.
Ja, ja.
Aber das klingt ja sehr interessant.
Es ist auf jeden Fall, kann man sagen, hier geht es auf jeden Fall um ein Kind und um die Erwachsenenwelt und um Ungerechtigkeiten, Vorurteile, Rassismus irgendwie auch natürlich. Hm. Und ja, und der Film hat mich teilweise auch einmal sogar zum Heulen gebracht. Auch das ist recht selten und das ist immer eine große Macht, die so ein Film dann mit sich bringt, wenn er das schafft, finde ich. Von daher, also wer mal was Besonderes sehen will, Celia, eine Welt zerbricht. Gucken.
Mich hat es auf jeden Fall neugierig gemacht. Ja, das gut. Du, ich habe auch noch eine erste Sichtung.
Ja.
Ich war nochmal im Kino und habe mir Halloween Kills angeschaut.
Ja, das haben wir ja beide gemacht. Von daher weiß ich nicht. Würde ich vorschlagen, wenn wir das, wir können ja, wie teilen wir das auf?
Da wollen wir gar nicht aufteilen. Also ich sag mal so, ich starte mal mit was Positivem. Soundtrack ist gut.
Okay, dann starte ich auch mit was Positivem. Genau, wir können uns ja Häppchen geben. Lass uns Häppchen geben. Ich gebe das Häppchen, dass ich wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckt war von den ersten 10 Minuten des Films. Die besten Halloween-Minuten seit langer Zeit. Dass es danach dann direkt bergab ging, habe ich dann so auch nicht gedacht. So.
Okay.
Aber ich würde auch deinen Punkt klar auch unterstreichen, super Soundtrack. Ja. Aber das war mir von vornherein klar, denn den hatte ich sogar, bevor ich den Film gesehen habe.
Ja,
von daher.
Ich hab auch schon vorher gehört. Genau. Also dein Punkt, da gebe ich dir auch recht. Ja, das war ein promising Start. Was weiteres Positives fand ich, dass Jamie Lee Curtis relativ wenig Screentime hat.
Ja.
Weil mich so genervt hat im ersten Teil und hier ist er auch nicht besser.
Nee, und ich würde auch sagen, ich habe hier auch keine Lust, irgendwelche Spoilerwarnungen zu geben. Wir reden jetzt einfach darüber, weil wir machen den jetzt extra am Ende. Von daher, wenn ihr keine Lust habt, euch den Film spoilern zu lassen, dann schaltet einfach hier ab, weil das lastet schon seit ein paar Tagen auf mir. Ich muss das irgendwie loswerden.
Such dir einen Therapeuten, verdammt nochmal.
Ja, nee, ich glaube, David Gordon Green sollte sich einen Therapeuten suchen. Oder zumindest jemand, der ihm erklärt, wie man eine Story schreibt. Wie man
also es ist ja,
folgen genau. kann auf narrativer Ebene.
Also es ist ja kein Geheimnis, dass ich den ersten Film in der Reihe der neuen Trilogie ich habe ihm 2 Chancen gegeben, einmal im Kino, einmal im Heimkino und auch beim zweiten Mal konnte er mich nicht überzeugen. Ich werde auch Halloween Kills eine zweite Chance geben, allerdings konnte der mich noch viel weniger überzeugen bei der ersten Sichtung, als der eh schon in meinen Augen nicht sonderlich gute erste Teil. Ich weiß auch gar nicht, kann ich jetzt nichts Positives mehr sagen, außer die beiden eben erwähnten Punkte. Und ansonsten ist der Film für mich, ja, ich möchte jetzt nicht sagen, eine Vollkatastrophe. Das würde dem Film nicht gerecht werden. Aber er hat meiner Meinung nach kein Konzept.
Nee, der hat kein Konzept. Und das Konzept, was er hat, ist halt am Wackeln überall. Ne? Also er schafft es, keine Figuren zu zeichnen. Die Figuren, die er nimmt er sich ja aus dem Original. Ja. So. Und er baut auch neue Figuren ein, die er sich quasi in den ersten 10 Minuten in das Original hineinspinnt, wie diesen Cop, den wir ja gar nicht kennen, aber jetzt ja kennen müssen. So, das ist auch alles gut, weil der Anfang funktioniert ja für mich. Ne? Also wir sehen endlich mal, dass das, wie Michael Myers quasi aus dem Vorgarten verschwunden ist. Wie er dann zwischen diesen Gässchen da langläuft. Wir haben hier einen super Look, der die 70er Jahre, also die Nacht 1978 reproduziert. Das sieht wirklich toll aus und ist ein weiterer Beweis dafür, dass man heute auch noch gut in der Lage sein kann, richtig schönen Retro zu zaubern und nicht einer, der so, ja, affektiert und künstlich dahingezimmert wird. So, das ist alles top. Und was ich auch ganz, ganz toll finde, wir haben einmal, was mich sehr beeindruckt hat, die Maske, die reproduziert wurde aus dem vom ersten Teil. Ich weiß nicht, ob das digital passiert. Das sah manchmal ein bisschen komisch aus. Aber es sah trotzdem immer gut aus. Und ich habe mich sehr gefreut, diese Hundeleiche zu sehen. Dinge, die man aus dem Original nur durch Erzählungen erlebt hat, haben wir jetzt hier gesehen. Und ganz toll natürlich unser Tom Jones Jr. als Donald Pleasance, der mich wirklich im Kino ja fast gegruselt hat, obwohl ich wusste, dass das passieren würde. Also ich habe es vorher leider gelesen, aber ich wusste nicht, dass es ein anderer Darsteller ist, der Donald Pleasance sehr, sehr ähnlich sieht. Vor allem, wenn man ihn so ein bisschen unscharf macht oder von Weitem zeigt. Also das fand
hab ich voll
toll.
Genervt. Was? Hat mich total genervt. Ich habe es vorher nicht gelesen gehabt, ja. Und mich hat das in dem Moment total, also irgendwie, ich weiß nicht, aber das fand ich irgendwie nicht gut.
Okay.
Nicht genervt, aber das war so der Punkt, da ging es dann so langsam, aber stetig immer weiter bergab für mich von dem Moment.
Okay, ja, war für mich einfach ein schöner Abschluss, weil warum nicht? Ja, haben wir auch bei Star Wars Rogue One auf einer ganz anderen Methode erlebt.
Hat mich auch genervt, da, aber egal.
Ja, aber gut, aber da war es dann halt digital, nicht? Man, da könnte es ja, man ja, dieses ja, vorwerfen. Genau. Hier in dem Fall wurde es dann von jemand anderem gemacht. Ja, das ist halt das, was immer irgendwie viele Leute dann zum Jammern bringt, wenn es mal heißen würde, hier neuer Pinhead, Doug Bradley, so, habe ich jetzt hier nicht gehört, aber ich glaube, Donald Pleasence hat halt auch keine Lobby bei irgendwelchen Gore-Bauern und nee. Ich meine, das ist so, wer ist das, der alte Mann? Ja, ein guter Schauspieler, aber die kennen ihn nicht, deshalb ist es auch egal, ob hier Tom Jones Jr. Dr. Loomis spielt oder nicht. Mich hat's gefreut, weil es hat für mich optisch funktioniert, es war eine schöne Illusion, ja, aber das ist ja keine Charakterzeichnung. Wir haben hier, wie du schon sagst, Jamie Lee Curtis ist fast gar nicht dabei. Und die Momente, in denen sie dabei ist, ja, die sind so armselig, dass ich gar nicht mehr wusste, was ich sagen sollte. Und das Schlimmste an all dem ist, es gibt ja jetzt auch gar keine Verbindung mehr zwischen Michael Myers und ihr. Sie sind ja weder Geschwister, noch interessiert sich Michael irgendwie auch nur ein Furz für sie.
Der Staffelpass wird weitergegeben.
Genau. An die nächste Wurst.
An die nächste Wurst, ja, genau. Ja, da haben wir ja hier die Karen gespielt von Judy Greer und da haben wir noch Allison gespielt von Andy Matyshek.
Ja, also, okay.
Für beide kann der Tod nicht früh genug kommen. Also jetzt der filmische bitte, ja, wohlgemerkt, aber
ich hatte jetzt an Anthony Michael Hall als Wurst gedacht, aber das ist natürlich auch eigentlich sind alles Würste, vor allem Würste, die halt einfach auch nach nichts schmecken. Also gut.
Ja, das ist nämlich der Punkt. Das ist auch das, was mich gestört hat, immens gestört hat, ja. Ja, es können ja von mir aus alles schlechte Schauspieler sein, ja. Aber die nehmen sich alle viel zu ernst, ja. Wenn du da irgend so ein Idioten hast bei Freitag der 13., ja, der macht wenigstens auch Spaß, ja. Weil der wird eben wie er sein soll dargestellt, ja. Wie ein Idiot. Aber hier, die nehmen sich alle auch viel zu ernst. Und damit meine ich nicht, dass sie rumalbern sollen, aber das ist so, die haben mich alle angekotzt, diese Charaktere. Also wirklich angekotzt und genervt.
Ja, vor allem, man fragt sich ja auch so ein bisschen, also wenn man das mal alles auseinanderbrezeln würde, dann könnte man sich ja auch fragen, was ist denn mit denen eigentlich? So, dass wir haben Michael Myers, der sitzt seit 40 Jahren in der Psychiatrie. So, der hat vorher drei Teenager umgebracht und davor seine Schwester. So. Ja. Und wir haben einen Ort, der ist scheinbar dadurch auch nach 40 Jahren komplett traumatisiert. So nur traumatisiert, kaputt, dass du dann so einen Vollhorst wie diesen Michael Anthony Hall, der Tommy Doyle spielt. Also der Junge, der im Original der kleine Junge war, auf den Jamie Lee Curtis aufgepasst hat.
Genau.
So. Und der steht da, Skinhead-like. So, das ist ja so typisch so ein Bandschrank und steht da zwischen diesen anderen Jammerlieseln, die da sitzen und in so einer Bar.
Ja, dieser Stammtisch, als sie das Wort Stammtisch gesagt haben, ja. Ich habe fast über den Kinositz gereiert. Und wie die da und auch
ja wir mussten
auch später im Film, wenn er diese Rede hält, ja, irgendwie so, wenn er da auf dieser Bühne steht, ja, dieses Gelulle.
Ja.
Also der Drehbuchautoren, ja, also beide tonight. Hände auf. Ich wusste, dass du es sagst. Nein, bitte nicht.
Es muss gesagt werden.
Es ist einfach, das ist so, das ist das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man Fremdschämmomente in einem Film hat.
Absolut.
Und das hatte ich da.
Ja, und ich kann dir sagen, ich bin so heilfroh, dass ich im Autokino war und dass ich keinen sehen musste, der rechts und links oder vor mir oder hinter mir gesessen hat und das bejubeln konnte. Mhm. Oder meinetwegen auch belachen konnte. Das hätte ich mir jetzt nicht krumm genommen, das hätte ich dann verstanden. Ja. Aber ich glaube, der ganze Film wurde von vielen Leuten vielleicht gefeiert. Ich weiß es nicht. Ich habe mir auch so
diese ganze Rhetorik, ja, dieser Überlebenden oder wie sie sich auch immer nennen, ja, das ist so, als ob der noch weiß, ja, was als Kind da irgendwie, der hat ja eh nichts mitbekommen als Kind kaum, der ist ja einfach nur da aus dem Haus getragen worden.
Ja, also, ja, und ich meine, alle verhalten sich komplett verrückt. Ich meine, der ganze Haddonfield gefühlt versammelt sich im Krankenhaus, ja, um eine
verbarrikadiert sich da.
Auf Michael Myers zu machen, den die alle ja gar nicht kennen. Und dass sie den nicht kennen, erklärt sich ja schon, dass sie diesen anderen psychisch kranken Mann, der ja im 2018er Film halt mit ausgebrochen ist, für Michael Myers halten und den in den Tod stürzen. Also David Gordon Green baut so einen Mob auf und zeigt, wie scheiße Menschen sein können. Ne? Das ist ja im Grunde Mittelalter. Genau. Bürgerwehr, Mittelalter, kotzt mich tot. So. Dann rennen sie hinter dem Mann her, treiben den in den Tod und dann wird der Selbstmord noch so dargestellt wie die nächste Show, die Michael abgezogen hat, in dem diesem Typ der Kopf aufplatzt. Dieser Typ, der tat mir nur leid. Das ist einfach nur grausam, was sie mit dem tun. So, und diesem Mob will sich dann letztlich dieser Curtis-Clan da, oder Strode-Clan, auch noch anschließen, um auch noch zu zeigen, wie dumm sie sind. Also das ist doch wirklich alles total verrückt,
ja,
oder?
Ja, dieses gesamte so ich bin jetzt dabei irgendwie. Und dann werden natürlich auch nochmal alle 500 Horrorfilm-Klischees bedient, sollen sie machen. Natürlich teilen sich alle auf. Die eine Olle ballert sich selbst den Schädel weg, weil irgendwie Michael Myers wie bester John Wick-Manier irgendwie die Tür ihr vor die Waffe tritt und überhaupt.
Kleiner trifft auch, ne? Also ich meine, du hast schwer bewaffnete Feuerwehrleute, die gehen einzeln auf Michael zu.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Das ist habe ich gedacht, so, jetzt sind wir beim Wrestling. Einer nach dem anderen. Ja? Dir steht da mit einer, ich weiß gar nicht, was dir da mit einer Säge
gemacht
hat.
Ja, die wollten halt denjenigen aus dem Haus befreien, weil die ja nicht wussten, wer da unten ist. Das macht aber schon Sinn, klar, aber es macht keinen Sinn, dass die da stehen alle und einzeln.
Ringelpiez mit anfassen quasi. Alle in einer Reihe, einer am anderen wird getötet. Auf die Idee, dass mal vier Leute auf einmal auf den zugehen. Aber das haben wir ja auch am Ende.
Ja, das ist es ja.
Dieses unsagbar, da habe ich gedacht, so Emma, wie hirntot muss man sein, das gut zu finden, wenn sie mit einem Messer in die Schulter oben und Michael kippt um und alles du, super, und Michael dann natürlich nicht tot ist. Nein, they always come back for one last scare, aber natürlich, in Zeitlupe und wieder, nur einer nach dem anderen. Ja, und in Amerika, und keiner von den Schwänzen hat eine Schusswaffe.
Ja, das ist ja auch interessant.
In einer kleinen Stadt in Amerika.
Man macht, als ich mal begeht, zweimal den gleichen dummen Fehler. Und dann, die Krönung ist dann auch noch das Ende, bei dem man eigentlich gar nicht weiß, was passiert denn da jetzt? Wird jetzt gerade die Tochter wird die Tochter von Laurie am Fenster umgebracht. So. Weil die steht da ja im Myers-Haus und guckt, warum auch immer, steht sie da und guckt nach draußen. So.
Ja, Blumengießen.
Dann wird die Binne von gefühlt 3 Sekunden umgebracht, aber alles scheint irgendwie noch zusätzlich in so eine komische Teleportation oder nicht Teleportation, sondern so eine, wie sagt man denn, Gedankenverschmelzung zwischen Laurie und Michael, weil sie sieht ihn und er sieht sie, aber so vor geistigem Auge. Mhm. Das soll uns doch irgendwie dann wieder irgendeine Verbindung weil die haben ja keine Verbindung. Also es wirkt wirklich so, ich befürchte es fast. Ich hatte es ja schon für diesen Teil befürchtet, dass sie jetzt doch wieder die Schwester von ihm ist. Und ich befürchte fast, das wird im nächsten Teil passieren.
Vielleicht macht er einen Vaterschaftstest auch im nächsten Teil und es kommt was ganz anderes raus.
Ich hatte ja die große Befürchtung. Also da dachte ich ja, Okay, okay.
Ich weiß genau, was du meinst.
Wenn Michael bei den zwei Homosexuellen zu Gast ist, also in seinem Haus, also die beiden Homosexuellen wohnen ja jetzt in seinem Haus, das ist ja eigentlich auch ganz lustig. So.
Ja, das ist ja gut, aber ja,
ich fand das ganz lustig. So. Aber in dem Moment, wo sie halt merkt, dass jemand im Haus, im Übrigen einer der wenigen unheimlichen Stellen, wie ich fand, geht dann der eine nach oben und steht vor Michael und sagt, Michael, du bist nach Hause gekommen. Und ich dachte jetzt gleich, sagt er, ich bin dein Onkel, ich bin dein Vater, ich bin dein Lehrer. Ich dachte wirklich, der ist jetzt irgendwie so ein Familientyp, was auch erklären würde, warum der jetzt in dem Haus wohnt. Aber Gott sei Dank, so schlimm wurde es dann nicht.
Aber, nee, aber auch er sagt so, Michael, du bist zu Hause und bleib dann so stehen. Ich meine, mir ist da völlig, also keine Ahnung, also habe ich auch irgendwie, eigentlich reagiert man anders. Wenn du vor 2 Meter Höhen stehst, der ein Messer in der Hand hat und eine Maske auf hat. Zumindest ich, aber egal.
Ja, du, gut, aber in solche Filme reagieren alle immer.
Ja, ja, okay, ist ja auch okay, das ist ja auch Horror, ja, genau. Das will ich auch gar nicht ankreiden, um Gottes Willen. Aber wieso wurden diese Leichen so drapiert von den beiden? Das ist auch total bescheuert gewesen, fand ich. Wie auf dem Foto, was da war.
Ja, das macht Michael ja immer mal wieder. Er hat ja auch die Leiche im ersten Teil schon auf dem Bett drapiert.
Ja, mit dem Grabstein. So.
Das kann man auch nachvollziehen. Das Bett. Also Michael macht durchaus ja auch gerne mal Scherze. Das stört mich gar nicht. Was mich hier einfach stört, dieser Film, der bindet sich ja an überhaupt gar keine Handlung. Also es gibt nur Michael Myers, der will nach Hause. Warum auch immer. Will da vielleicht aufs Klo gehen.
Was ich schade finde, ist ja, dass man, wenn man doch das Budget in die Hand gedrückt bekommt, ja, und durchaus, man hat Schauspieler, die nicht schauspielern können, aber die bestimmt mehr aus ihrer Rolle rausholen könnten, wenn sie entsprechend geschrieben wäre. Ja. Wieso muss man wieder Haddonfield, wieder Halloween-Nacht, wieder nur das alte 0815, ich renn rum, stech euch ab, und das wird ja hier bestens bedient, also ne, die Chorbauern kommen definitiv in dem Teil auf ihre Kosten, der Film ist wirklich brutal, muss man sagen, aber wieso kann man das nicht mal variieren? Wieso muss, also das finde ich sehr, sehr schade.
Ja, weil das ein David Gordon Green gar nicht soll, also vom Studio aus, die wollen einfach nur irgendwas, was möglichst eine breite Masse interessiert, was die breite Masse befriedigt. Und die meisten Leute, die sich den Film angucken, die werden ja auch vermutlich unterhalten. Und ich sage ja auch gar nicht, ich habe mich nicht gelangweilt. Ich war wieder im Autokino, wie ich schon sagte. Ab 45 Minuten wurde für mich das Sehvergnügen in Anführungszeichen tatsächlich auch noch zusätzlich geschmälert, weil es anfing zu regnen. Nur fisseln, aber du hast halt überall diese Tropfen auf der Scheibe. Und wir können nicht bei dem Auto, was wir aktuell haben, die Scheinwerfer auslassen und trotzdem die Scheibenwischer anmachen. Das hätte dann wieder nur dazu geführt, was halt auch bei den anderen Autos ständig dazu führte. Weißt du, die Leute machen es dann trotzdem, um kurz die Scheibe sauber zu machen, der nächste hupt. Das ist so eine Kettenreaktion. Und um diese ganzen Kettenreaktionen die nicht zu unterstützen, lässt man es halt einfach und geht dann mal kurz raus und fährt drüber. So. Ich fand, der Film war so von seiner Optik her, sah der ganz gut aus. Der hatte mich farblich ein bisschen auch an die Rob Zombie-Filme erinnert. Aber er ist natürlich jetzt, ja, es ist halt einfach ein typischer Film von heute. Er hat, Gott sei Dank, ist mir kein negatives CGI aufgefallen in den Splatter-Effekten. Das sah alles sehr, sehr handmade aus. So.
Einmal oder so, aber auch kein Kritik. Ja, und also das war alles, die Effekte waren gut, definitiv.
Ja, und da das Ganze,
machen wir es positiv.
Genau. Und da das Ganze halt einfach als Trilogie angelegt wurde, natürlich um die Leute zu schöpfen und um mal wieder eine hippe Trilogie zu haben, brauchten wir jetzt diese, das ist ja eine Art Brückenfilm, weil der Halloween Kills, beziehungsweise Ends, der spielt ja ein paar Jahre später. Das heißt, wir schließen hier noch an die Nacht an. Es ist immer noch die gleiche Nacht, aber werden mit so einem beschissenen Ende abgespeist, dann noch zusätzlich, dass man sich eigentlich, also ich denke mal, das war eine Traumsequenz. Die ist gar nicht tot, die Karen. Das war jetzt nur so ein, oh, guckt mal, ein Cliffhanger, der einfach nur für den Arsch war.
Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass da deine Theorie tatsächlich im Halloween Ends, ich hoffe, der Titel hält, was er verspricht und es endet. Ich befürchte allerdings nicht, denn der ist einfach scheiße erfolgreich, der Film.
Für David Gordon Green endet das da hoffentlich einfach. Dann lassen sie das Ding irgendwie 2-3 Jahre ruhen und dann kommt der Nächste aus dem Ei geschlüpft und macht dann entweder nochmal ein Reboot oder ein Remake.
Irgendwas. Ist okay. Ich war leider enttäuscht, trotz denkbar niedriger Erwartungshaltung, als ich reingekommen bin. Hab aber jetzt zu Halloween dann nochmal Carpenters Halloween geschaut und hab dann gemerkt, wie toll doch ein Halloween-Film sein kann. Die ihn mögen, ja, sollen sie ihn mögen. Mein Fall war es durch und durch nicht. Ich bin mal gespannt, ob sich das vielleicht ein wenig relativiert, wenn ich ihn nochmal in aller Ruhe hier in meinem Heimkino schaue. Ich befürchte nicht, aber ich gebe ihm definitiv eine zweite Chance.
Ja, das tue ich auch und gut ist. Halloween Ends bekommen wir ja wahrscheinlich direkt nächstes Jahr serviert und dann ist das Ding durch. Und dann können wir irgendwann mal sprechen wir mal über alle und das wird eine lange Runde.
Genau. Ja, wird definitiv eine lange Runde.
Ja, das war's eigentlich für mich.
Ja, eigentlich schon, ne?
Ich würde noch gerne, ich sagte ja, wir fangen hier mit dem Herrn Fulci an und wir schließen jetzt auch mit dem Herrn Fulci, denn wir geben hier schon mal eine Vorschau auf die Folge, die nächsten Freitag läuft, denn da besprechen wir Marco.
Manhattan Baby. Manhattan Baby. Ich musste gerade überlegen, was wir nächste Woche bringen.
Okay.
Natürlich Manhattan
Baby. Ich hätte auch fragen können, was hängen wir uns um den Hals?
Ja, genau.
Das Amulett des Bösen.
Ja, genau, exakt. Genau. Ja, wir sprechen Fulcis Manhattan Baby, in Deutschland bekannt eben als das Amulett des Bösen.
Genau.
Eine spaßige Besprechung war es. Da könnt ihr euch drauf freuen.
Ja. Ja, und es ist ja halt auch nicht unbedingt das große Aushängeschild aus dem Hause Fulci. Von daher, vielleicht hat der ein oder andere über den noch gar nicht so viel gehört. Oder vielleicht kennt er ihn sogar gar nicht und kann ihn jetzt vorher gucken, bevor er unsere Folge hört. Oder er hört die Folge erst und guckt den Film dann. Es gibt ja unterschiedliche Arten, uns zu konsumieren.
Ja, rückwärts hören empfehle ich nicht, ist schwierig, aber ist letztendlich nur euch überlassen.
Ja, von daher würde ich jetzt sagen, Servus, goodbye und auf Wiedersehen und ein dreifaches Evil Dies Tonight.
Ja, auf Wiederhören. Ciao.
Bis dann.